sagt darauf Aziona: Wahrlich, nein, das verstehe ich noch ganz und gar nicht. Wie soll ich denn das verstehen? Sagt Johannes: Indem du ein Jude bist, so wirst du doch auch einmal von den Psalmen Davids, von dem Hohenlied des Salomos und von den Klageliedern des Propheten Jeremias gehört haben? Sagt Aziona: O ja, das gewiss, obwohl ich davon noch wenig gehört und viel weniger verstanden habe. Sagt Johannes: Siehe, das ist geistige Musik und geistiger Gesang, weil er den erwähnten Sängern durch den Geist Gottes eingegeben worden ist. Nun verstehst du diese Sache schon besser? Sagt Aziona: Nun ja, so etwas dämmerlicher wird es mir offenbar, aber irgendeiner klaren Einsicht brauche ich mich noch lange nicht zu rühmen anzufangen. Wie verstehst denn du, Hiram, diese Sache? Sagt Hiram: Gerade so wie du. Es wehet hier wohl so eine Art geistigen Duftes, aber so uns diese lieben und wunderbaren Freunde etwa das Hohelied Salomos sollten vorzusingen anfangen, da werde ich gehen. Denn mit dem Liede kann mich jemand wie eine Gemse über alle Bergspitzen hinaushetzen. Das ist nach dem dir bekannten Apothekerausdruck eine wahre Quintessenz der menschlichen Dummheit. Abgesehen davon, dass Salomo sonst einer der weisesten Judenkönige gewesen sein soll. Von den Psalmen Davids und von den Klageliedern Jeremie will ich gerade nichts sagen, denn es sollen darin viele ganz gute und erhabene Dinge vorkommen und allerlei so hübsch dunkel gehaltene Weissagungen. Von einem einst kommen sollen den Messias der Juden, etwa nach der Art der Ilias, der Griechen. Aber das ist alles eine recht schöne Poesie, hinter der aber nicht einmal mein heutiger, schöner und ja auch in die Erfüllung gegangener Lichttraum steckt. Die armen sterblichen Menschen vertrösten sich, so gut es gehen kann, stets mit lauter guten Dingen. Aber wo ist da die effektive Wirklichkeit? Die bleibt ewig unterm Wege stecken, und ein jeder Mensch mit all seinen schönsten Hoffnungen findet endlich da unten in der kühlen Erde die Erfüllung. Das ist und bleibt die ewige und gleiche Wahrheit. Alles andere zerstäubt ins alte, eitle Nichts. Es ist wahr, Aziona hat mir ehedem so manches und sehr Beachtenswertes gesagt, hinter dem wohl irgendeine geheime, von uns noch gar nicht gekannte Wahrheit steckt. Aber es hat die liebe Erde seit Moses, Sokrates und Plato schon so manche überaus weise Männer, die man ganz gut schon für Götter hätte halten können, getragen. Sie waren sicher da, und alle Kräfte der Natur gehorchten ihren Winken. Allein sie wurden dennoch älter und schwächer und gebrechlicher, und am Ende ihrer Tage zeigte sich's dennoch, dass sie auch nur sterbliche und vergängliche Menschen waren, und sie sind in das ganz gleiche Nichts übergegangen, wie diejenigen uns ganz gleichen menschlichen Wenigkeiten, denen es nie eingefallen ist, auf der Welt etwas sein zu wollen. Darum ist alles eitel, in dieser todvollen Welt. Man sagt wohl so ziemlich allgemein von einem irgendwo befindlichen jenseitigen Seelenreiche. Allein, wo ist dieses? Wer hat je eine Seele und wer je ihr künftiges Wohnland gesehen? Ja, Dichtungen und Sagen gibt es überall in Mengen darüber. Wir sind unser Viele hier, das heißt für diesen ganz verlassensten Ort der Erde. Aber darunter ist auch nicht einer, der es mit Bestimmtheit sagen könnte, dass er selbst je einmal eine Seele gesehen oder nur so recht lebhaft gefühlt hätte. Was sich aber nicht jedermann, der als Mensch doch auch ein Recht darauf haben sollte, in seinem Leben zu erkennen, gibt, sondern zumeist allein nur den verschiedenen Priesterschaften und anderen ihnen sehr ähnlichen Individuen. Nun, da ist es hoffentlich für einen wahrhaft nur einigermaßen unbefangen helldenkenden Menschen doch nicht schwer zu erraten, auf welchem Grund und Boden und zu wessen Frommen derlei Sagen, Dichtungen und sogar Lehren entstanden sind. Wohl denen, welchen solche luftigen Wortgebilde irgendeinen Trost und eine Beruhigung gewähren können. Wir, liebe Freunde, haben etwas Besseres hell erkannt und erfasst, nämlich die uralte, stets gleiche Wahrheit in ihrer tiefsten Tiefe und finden eben darin unseren größten Trost und zugleich unsere größte Beruhigung, ehest ins ewig uralte Nichts wieder zurückzukehren. Denn im Nichtsein liegt ja doch offenbarst die größte und allerseligste Ruhe. Dass wir nun da sind, leben, denken und fühlen, das ist schon so ein eigenes, unbegreifliches Spiel der Natur. Die Winde spielen mit den Meereswogen und diese toben, sausen und brausen, als wollten sie schon gleich die ganze Erde samt ihren Bergen verschlingen. Allein bald legen sich die Winde und alle noch so tobende Macht der Wogen ist dahin. So auch steigen Wolken auf, ganz entsetzlich gewitterschwanger. Man sollte glauben, dass das der Erde ein Ende bereiten werde. Aber nur zu bald hat der Sturm ausgetobt und ihm folgt wieder die alte Ruhe. Und so wechselt die große Spielerei der Natur. Alles vergeht und kommt auch wieder. Nur die große Natur bleibt sich stets gleich. Sonne, Mond, Sterne und diese Erde sind stets dieselben und die Erscheinungen und ihre Spielereien auch. Seht, liebe und sehr achtbare Freunde, möget ihr machen, was ihr nur wollt und könnt, und ebenso allerlei Weisheit reden, schreiben und lehren, so ist das alles eitel. Nur das, was ich euch aus meiner sicher schlichten und uneigennützigsten Armseligkeit gesagt habe, ist und bleibt wahr. Denn das lehrt den Menschen die tägliche Erfahrung. Und diese kennt als die urälteste Lehrerin aller Kreatur durchaus keine Ausnahme. Da sie aller Kreatur so eigen ist, wie diese beiden Augen, solange ich lebe, mein eigen sind. Alle anderen Weisen und Propheten hatten ihre Weisheit und ihre Kenntnisse wieder von ihren Vorgängern geschöpft und wollten damit der alten Erfahrung Trotz bieten. Aber es ist alles rein umsonst und eitel. Da unten sind sie schon lange zunichte geworden. Und nichts ist von ihnen übrig geblieben als ihre eitelweisen Lehren und so manche ihrer Großtaten. Nur schwache, an diesem nichtigsten Leben stark hängende Geister können an derlei Gehirnverwirrtheiten noch irgendein Wohlgefallen, ja mitunter sogar einen leeren Trost finden. Das ist nun meine Lebensansicht. Habt ihr vielleicht eine bessere? So lasset sie los, und ich werde es sehr gerne sehen, so ihr uns noch etwas Wahreres zu sagen imstande seid. Doch ich weiß es schon wie zum Voraus, dass ihr mir mit nichts Wahrerem und Gediegenerem kommen könnet, weil es dergleichen nirgends gibt und geben kann, sagte heimlich Petrus zu mir. Herr, na, der spricht so ein bisschen Hebräisch. Wahrlich, wenn ich nicht mit dir schon so außerordentliche Erfahrungen gemacht hätte, so wäre der noch der Erste, der mich ganz schwach reden könnte. Sagte ich, oh, wartet nur, das ist noch lange ihr Kern nicht. Sie werden schon noch dichter kommen. Ich habe es euch ja darum zum Voraus gesagt, dass ihr euch da sehr werdet zusammennehmen müssen, um diese Menschen zu einer anderen Überzeugung und, was aber die Hauptsache ist, zur Liebe zum Leben zu bringen. Johannes, fahre du nun nur fort. Sagte Johannes hier etwas kleinlaut, Herr, aber nur lege du mir gleich fort Worte in den Mund, denn vorhin hast du mich einige Augenblicke allein reden lassen, und ich war gleich, wer weiß es wo. Ich habe zwar gerade nichts Unpassendes geredet, aber kurz, ich merkte es, dass ich nicht auf der Linie geblieben bin. Sagte ich, mein lieber Johannes, sei darum ganz ruhig. Was du geredet hast, war alles in der größten Ordnung, denn es musste alles genau also kommen. Daher fahre du nun nur ganz mutig fort, und wir werden uns noch eines der schönsten Siege zu erfreuen haben. Das machte dem Johannes Mut, und er begann sogleich wieder zu reden, und zwar mit noch mehr Geist und Mut denn früher.